Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Industrie 4.0 Rechtstestbett. Heute mit dem Thema Smart Contracts. Mein Name ist Timotin Korkmaz. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik und forsche hier an disruptiven Technologien. Und als Gesprächspartner habe ich mir heute wieder meinen geschätzten Kollegen Markus Zujastarzewski eingeladen. Für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, Marc, würdest du dich vielleicht noch einmal kurz vorstellen, bitte?
Schönen guten Tag. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich über unseren Talk heute. Ich bin Rechtsanwalt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechtsinformatik an der Universität des Saarlandes. Und dort forsche ich unter anderem im Projekt Industrie 4.0 Recht Testbed am Lehrstuhl von Professor Borges zu Rechtsfragen von Blockchain-Technologie und Smart Contracts.
Vielen Dank für die Vorstellung, Marc. Zu unserem Projekt zurück. Mein Blick auf das RTB ist ja aus der Technologie heraus. Und diese Sicht würde ich jetzt direkt gerne am Anfang mit reinbringen, denn unser Thema heute ist ja Smart Contracts. Für mich ist da eigentlich nicht viel Geheimnisvolles mit dabei. Nick Szabo hat ja diesen Begriff bereits 1994 ja geprägt und gesagt, im Endeffekt sind das ja einfach Wenn-Dann-Bedingungen, die, ja, ich sag mal, juristische Bedingungen verklausulieren. Also, wenn etwas eingetroffen ist, dann soll etwas passieren. Das wirst du aber wahrscheinlich ganz anders sehen aus der Brille des Juristen, Marc. Wie ist denn deine Einschätzung zu dem Begriff Smart Contracts in dem Kontext, in dem wir uns hier bewegen?
Naja, wir haben uns sehr viel beschäftigt mit der Frage, was genau sind Smart Contracts aus technologischer Sicht und natürlich aus rechtlicher Sicht. Es beinhaltet ja auch bereits der Name Contract, sodass man zumindest die Annahme hat, naheliegend, dass es sich irgendwie um einen Vertrag handelt oder um etwas, was in einer vertraglichen Beziehung relevant wird. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man, dass dieser Begriff recht offen ist und sehr unterschiedlich verwendet wird. So wie du gesagt hast, inzwischen ist das eine Technologie, die schon auf Jahrzehnte zurückschauen kann. Und wenn man sich die Definition von Nick Szabo genau anschaut, dann beschreibt er es ja als Computerized Transaction Protocol that executes the term of a contract. Insofern wird schon eine Unterscheidung zwischen Contract und den Transaktionen gemacht. Und wenn man Smart Contract versteht als ein Stück Code, welches Wenn-Dann-Bedingungen implementiert, dann kann man sich die Frage stellen, wie grenzt man das Ganze ab zu anderen Computerprogrammen und was ist das Besondere von einem Smart Contract? Meine persönliche Auffassung ist, man wird das immer über die konkrete Funktion, die der Smart Contract erfüllen soll, beschreiben müssen. Und ja, es ist sehr wichtig, eine Abgrenzung zu anderen Computerprogrammen herzustellen, zu Software, die ja oftmals mit Wenn-Dann-Bedingungen arbeitet.
Genau, also den Kontextpunkt, den finde ich, den möchte ich einfach nochmal aufgreifen, den finde ich ja auch besonders wichtig, weil der Smart Contract wird ja, oder dieser Begriff oder die Technologie wird ja auch häufig im Kontext mit der Blockchain-Technologie genannt. Wobei die ersten Varianten oder beziehungsweise auch der bekannteste Vertreter der Blockchain, die Bitcoin, sowas oder so ein Konzept ja noch gar nicht beinhaltet. Also da ist ja einfach die Transaktion selber, der Informationsgehalt selber ja schon quasi das Doing. Die Information von Konto A nach Konto B geht folgender Betrag, ist ja eigentlich schon etwas. Aber der Smart Contract an sich ist ja etwas, die Möglichkeit, tatsächlich eine Automatisierung, also einen zusätzlichen Ablauf zu diesen Informationen in diese Technologie zu bringen. Und das ist ja tatsächlich erst mit der Ethereum passiert. Auch eine offene Blockchain, mittlerweile auch schon sehr groß gewachsen. An manchen Stellen kann man sogar schon wagen zu sagen, an einigen Stellen sind vielleicht sogar der Quasi-Standard. Also Solidity hat sich zum Beispiel sehr weit durchgesetzt. Ethereum ist ja häufig genannt, auch eine grundlegende Technologie für Second-Layer-Umsetzungen, also Programme und Abläufe, die halt quasi auf der Ethereum zusätzlich Funktionalität aufbauen. Auch da haben wir vielleicht für nachher nochmal so kleine lustige Anekdoten wie den großen DAO damals. Aber in unserem Kontext hier, wie kriegen wir jetzt quasi aus diesen einfachen Wenn-Dann- Geschichten oder aus den Computer Science, ja, Klauseln. Wie kriegen wir da jetzt den Vertrag rein? Also was davon ist jetzt wirklich der Vertrag und wie können wir das dann im juristischen Kontext so verstehen?
Genau, letztendlich hängt es davon ab, wie die Parteien, die einen solchen Smart Contract einsetzen, wie die ihn ausgestalten, wie das Design aussieht und natürlich auch, wo das Ganze ausgeführt wird. Du hast jetzt hier zwei sehr prominente Blockchain-Technologien herausgegriffen und bereits angesprochen, die Bitcoin-Blockchain und Ethereum. Die sind besonders spannend, weil sie natürlich Token generieren und insofern Werte, die ausschließlich on-chain gehandelt werden, nenne ich es jetzt mal. und die dadurch eine große Aufmerksamkeit erfahren, als dass sie vorwiegend zu spekulativen Geschäften genutzt werden und heutzutage auch im Zusammenhang mit Währungen gehandelt werden. Wobei, wenn man sich das rechtlich anschaut, Kryptowährungen eben keine staatlichen Währungen sind und damit aus dem Währungssystem fallen. Und es gibt große Unterschiede zwischen den beiden Technologien. Beide sind zwar offen, aber wie man auch, wenn man zum Beispiel die Veröffentlichungen der US-Aufsichtsbehörde von der Fed liest und die Stellungnahmen, die dort fast wöchentlich zurzeit abgegeben werden, dann hört man schon raus, es wird sehr differenzierend betrachtet und wirkliche Dezentralisierung, was ja Blockchain immer mit sich bringen soll, wird eigentlich ausschließlich bei der Bitcoin-Blockchain angenommen. Bei Ethereum betrachtet das zumindest die US-Aufsichtsbehörde sehr, sehr kritisch. Und das vielleicht auch zu Recht, denn letztendlich kann man hier beobachten, die ganze Entstehung von Blockchain-Technologie und dann auch von Smart Contracts, die Rechtsbeziehungen technisch ausgestalten sollen, die gehen ja auf Bedürfnisse zurück, die heutzutage mit dem Stichwort Intermediarisierung oder Disintermediation gehandelt werden können. Letztendlich stellt sich die Frage, wird hier wirklich ein Netzwerk aufgebaut, das keine Intermediäre mehr braucht? Oder gibt es trotzdem Intermediäre, nur eben andere als die herkömmlichen Intermediäre in einem Währungs- und Zahlungssystem? Die US-Aufsicht, die geht davon aus, nur die Bitcoin-Blockchain ist wirklich dezentral und verzichtet auf Intermediäre.
Jetzt bewegen wir uns thematisch wieder sehr stark im Bereich der Finanzflüsse und auch der Fintech. Dieser Bereich ist natürlich in Bezug auf Blockchain sehr stark gerade aktiv und wird auch sehr viel geforscht in diesen Bereichen. Ich würde aber gerne das Thema einfach ein bisschen allgemeiner fassen und auch viel mehr für die ganzheitliche Betrachtung des logistischen Prozesses auf die Material- und Informationsflüsse eingehen, denn ich sehe hier einen etwas größeren Hebel. Nichtsdestotrotz, weil auch der Bereich der Finanz- und Geldpolitik natürlich nochmal viel stärker reguliert ist. Aber nochmal, um auch die KMUs vielleicht abholen zu können, wie können die in ihren Produktions- oder Materialflussprozessen diese Technologie gewinnbringend einsetzen? Klar, auf der technischen Ebene ist es natürlich, wie du schon sagst, ohne Intermediäre wäre es natürlich sehr schön, wenn man ein Netzwerk aufbaut, in dem verschiedene Knoten dabei sind. Die große Differenzierung aus meiner Sicht ist ja vom Smart Contract zu einer normalen App oder zum normalen Programm, dass es halt nicht auf einer Instanz ausgeführt wird, also nicht irgendwo in der Cloud oder auf einem Computer oder auf einem ERP-System, sondern die Informationen, die in ein Smart Contract reingehen, sind ja gesichert durch die Mechanismen der Blockchain, daher die Kooperation dieser beiden Technologien. Der Ablauf der Funktionalität in einem Smart Contract läuft ja idealerweise dann auch tatsächlich verteilt, also distributed auf verschiedenen Knoten ab und damit auch redundant und auch fehlersicher. Und die Ergebnisse werden dann ja dementsprechend auch wieder kompromittierungsfrei in einer Blockchain abgelegt. Das heißt, ich habe tatsächlich eine verteilte Ausführung, verteilt nicht im Sinne von Multiprozessor oder Parallelausführung, sondern wirklich, das Programm läuft einzeln für sich auf verschiedenen Knoten und ich habe dadurch eine größere Ausfallsicherheit oder eine größere Sicherheit, dass dadurch vielleicht auch das unterschiedliche Interessenträger, unterschiedliche Stakeholder dieses Programm ausführen und wahrscheinlich zum gleichen Ergebnis kommen. Das hilft ja auch nochmal unter anderem dabei, das Vertrauensproblem in die Technologie zu bringen. Das ist meines Erachtens so der große Vorteil. Aber jetzt nochmal wieder den Blick zurück. Also wenn ich jetzt sage, das ist jetzt quasi für die Industrie der große Vorteil, wie kann mir denn tatsächlich so ein Smart Contract jetzt nochmal behilflich sein, einen Vertrag zum Beispiel auszugestalten oder mit fremden Beteiligten, also vielleicht mit Industrie- und Handelspartnern, die ich noch nicht so sehr kenne. Man sieht ja gerade auch im ganz großen Sinne von der Resilienz in Supply Chains. Man muss sich natürlich immer wieder auch andere Lieferanten etc. suchen, wahrscheinlich mit denen auch Verträge eingehen im wahrsten Sinne des Wortes. Da vielleicht auch eine Automatisierung oder Sicherheit reinzubringen, könnte ja ein sehr guter Anwendungsfall sein. Und da sehe ich vielleicht nochmal das Potenzial, dass man Smart Contracts und Vertragsschlüsse irgendwie miteinander kombinieren kann.
Absolut, du sprichst jetzt die Themenbereiche an, die weggehen von Kryptowährungen und dem Einsatz von solchen nativen Token, die in diesem DLT-System selbst generiert werden und dann gehandelt werden. Wir in unserem Forschungsprojekt Industrie 4.0 Recht Testbed fokussieren ja ganz explizit auf industrielle Anwendungen. Wir verwenden Smart Contracts in zwei Use Cases. Für diese haben wir diese Smart Contracts konkret entworfen und designt. Das ist einmal ein Anwendungsfall eines Produktions-Use-Cases und einmal für ein Transportszenario. Und du hast die Automatisierung bereits angesprochen. Letztendlich, wenn wir die Automatisierung in der Industrie 4.0 ganzheitlich vorantreiben wollen, dann brauchen wir eben auch Technologien und Verfahren, um Vertragserfüllungshandlungen zu automatisieren. Und aus meiner Sicht ist genau diese Gegenüberstellung von Assets, die rein digital auf einem verteilten System liegen, und Assets, die physisch existieren, sehr, sehr spannend. Für beides kann man sich den Einsatz von Smart Contracts vorstellen. Und letzteres ist es genau, was wir in unserem Forschungsprojekt Recht Testbed machen. Im Rahmen von Produktionsszenarien werden Güter hergestellt und gehandelt. Und im Rahmen von Transport werden sie zwischen den verschiedenen Beteiligten transportiert, übergeben, ausgehändigt. Das sind alles interessante Vorgänge, um Vertragserfüllungshandlungen zu automatisieren. Und man sieht dort auch gleich eine Herausforderung, denn letztendlich Automatisierung kann verschiedene Gründe und Zwecke verfolgen, aber letztendlich geht es immer darum, Kosten zu reduzieren. Das sind Transaktionskosten, die beispielsweise im Rahmen des Vertragsschlusses, aber auch der Vertragsdurchführung entstehen. Und die Automatisierung mittels Smart Contracts kann dazu beitragen, dass die Transaktionskosten für die Vertragsdurchführung geringer ausfallen. Setzt allerdings voraus, dass der Smart Contract rechtlich und technisch valide designt wird und eben auch so ausgeführt wird, dass nicht unnötig dennoch Rechtsstreit entsteht. Denn genau der sollte vermieden werden, um Transaktionskosten zu reduzieren.
Ich würde jetzt gerne schnell nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast schon an verschiedenen Stellen von der Vertragsdurchführung gesprochen. Für mich war eins der spannendsten Aspekte tatsächlich der Teil des Vertragsschlusses. Also wir haben ja natürlich auch irgendwelche Möglichkeiten, beziehungsweise im Detail dann nochmal das Genius Web Framework uns betrachtet, indem wir gesagt haben, okay, wir sind in der Lage, Softwareagenten automatisch gewisse Parameter aushandeln zu lassen, also schneller liefern, günstiger dafür produzieren, teurer verkaufen, was auch immer. Aber der Aspekt, an dem wir besprochen haben, wie tatsächlich wie so eine technische Einigung dann nachher quasi in einen juristisch korrekten Vertrag überführt wurde, das muss ich sagen, das war für mich eins der lehrreichsten Aspekte, wahrscheinlich auch, weil ich fachfremd bin, aber ich fand das nichtsdestotrotz sehr, sehr spannend, wie wir damals einfach nochmal die einzelnen Phasen eines Vertragsschlusses mal wahrscheinlich aus juristischer Sicht sehr, sehr grob auseinandergefriemelt, aber in Prozessschritte mal abgelegt haben und nochmal dargestellt haben. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob viele Leute sich überhaupt dessen bewusst sind, was überhaupt alles dazugehört, um zu sagen, so, jetzt haben wir auch auf technischer Ebene abgebildet, wie das normalerweise so wäre, wenn da, ich sag mal, wie bei großen Kooperationen, die zwei obersten Chefs zusammenkommen und im Blitzlichtgewitter von Fotokameras seinen Vertrag unterschreiben und alles rechtsgültig ist, dass das tatsächlich technisch abbildbar ist eigentlich.
Ja, tatsächlich. Aus rechtlicher Sicht ist für einen Vertragsschluss immer die Abgabe und der Zugang von Willenserklärungen erforderlich. Willenserklärungen, die auf den Abschluss eines konkreten Vertrages gerichtet sind. Es sind erforderliche Parameter zu generieren bzw. Einigung darüber zu erzielen. Dazu gehört natürlich der Vertragsgegenstand, was soll geliefert, was soll geleistet werden, die Gegenleistung, aber auch weitere Vertragskonditionen. Außerhalb der Blockchain verwenden wir dazu Softwareagenten, die einzelne Parameter aushandeln. Und Smart Contracts können dabei eingesetzt werden, um dann automatisiert Willenserklärungen beispielsweise abzugeben. Und sofern eine Einigung inhaltlich gegeben ist, dann wäre das auch rechtlich dann als wirksamer Vertrag zu sehen. Hinsichtlich des konkreten Vertragsschlusses verwenden wir die Parameter, die automatisiert durch die Softwareagenten verhandelt wurden. Und diese werden in ein Template überführt, welches wir als Mustervertrag aufgesetzt haben und welches eben auch parallel zu den Transaktionen, die dann für den Smart Contract relevant werden, aufgesetzt ist. Und dieses Vertragstemplate, das existiert eben als textueller Vertrag, das existiert als Code, als Geschäftslogik und das Ganze wird zusammengeführt. Das ist in unserem Projekt auf Basis des Accord-Projekts aufgesetzt und bei Accord verwenden wir eine State Machine, die den jeweiligen Zustand des Vertrags dann anzeigen kann und eben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, auch einen Trigger auslösen kann, sodass in der Folge automatisiert eine Erfüllungshandlung dann erbracht wird, zum Beispiel die Erbringung der Zahlung, der Gegenleistung, allerdings bei uns, so wie du es schon gesagt hast, nicht in Kryptowährung, sondern in Fiat-Währung, in staatlich anerkanntem Zahlungssystem. Und das ist auch einer unserer großen Erfolge in unserem Projekt.
Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt gerne mal eine Frage von dir zurückspielen, die du mir zu ungefähr der Mitte des Projektlaufzeit mal gestellt hast, als wir uns dieses Akkord-Template mit den drei Schichten, die du schon gerade genannt hast, also den textuellen lesbaren, den menschenlesbaren Text, den maschinellen Parametern, die da drin sind in dieser textuellen Ausführung und natürlich auch der ausführenden Logik, also dieses Dreiergespann zusammen bildet ja das Akkord-Template. Und du hattest mich damals gefragt, was davon ist denn jetzt der Vertrag? Und ich würde gerne diese Frage heute mal an dich zurückspielen, zu sagen, was davon siehst, würdest du heutzutage aus deiner jetzt mit technisch-juristischen Sicht als den Vertrag daraus sehen? Ist es jetzt eher der schriftliche Teil, der menschenlesbare Teil, wo du sagst, ja, das ist halt der Vertrag und der Code muss sich dementsprechend anpassen, weil das ja natürlich nur der einzige Aspekt ist, den vielleicht auch ein Jurist prüfen kann? Oder ist es vielleicht tatsächlich der ausführende Teil, weil das ist ja nachher das, was programmiert und wirklich umgesetzt wird?
Einen ganz wichtigen Punkt sprichst du an, letztendlich damit Rechtsstreit vermieden werden kann, damit Transaktionskosten tatsächlich reduziert werden, auch im Ergebnis, weil kein neuer Rechtsstreit entsteht, ist natürlich entscheidend, was sind die Verpflichtungen, die die Parteien vertraglich eingegangen sind. Und wenn wir auf der einen Seite Code haben und auf der anderen Seite ein textuelles Vertragsdokument, dann ist entscheidend zu wissen, worauf stellen denn die Vertragsbeteiligten ab. Im allgemeinen Fall, unabhängig von unserem Projekt betrachtet, hängt es davon ab, wozu sich die Parteien entscheiden. Das heißt, die müssen eine Einigung darüber treffen, was soll denn eigentlich gelten, was soll verbindlich sein. Theoretisch wäre denkbar, dass man sich darauf einigt, dass was kodiert ist, das soll gelten. Allerdings wird man sich das in den meisten Anwendungsszenarien schwer vorstellen können. Bits and Bytes zu lesen und zu überprüfen, auch auf Fehler, ist schon eine Herausforderung. Das haben wir im Projekt auch gesehen und dann immer wieder mit Hilfe unserer technischen Experten hinbekommen. Aber es ist Aufwand und letztendlich weiß man ja, letztendlich gibt es keinen Code ohne Bugs. Deswegen sich ganz auf den Code zu verlassen, zu sagen, das, was da kodiert ist, das soll gelten, das wäre ein mutiges Unterfangen und wird für die meisten industriellen Anwendungen nicht in Frage kommen. Deswegen wird man letztendlich darauf abstellen müssen, dass man den textuellen Vertrag als verbindlich ansieht. Und wenn man beides betrachtet, kann man sich vorstellen, das könnte auseinanderfallen. Ja, diese Diskrepanz, die gilt es zu vermeiden. Das muss beispielsweise hergestellt werden und sichergestellt werden, dadurch, dass man den Code überprüft, dass man tatsächlich monitort und validiert, ob das, was vertraglich vereinbart wurde, auch tatsächlich dann so programmiert wurde als Ausführung.
Ja, das ist ein absolut spannender Aspekt, weil ich meine, wir benutzen in unserem Projekt jetzt natürlich das Akkord-Template, was ja quasi schon eine Vorlage für diese drei Sichten ist. Aber im Endeffekt ist es ja auch nicht gesichert, dass der technisch abgebildete Ablauf zu dem textuell dargestellten Ablauf in diesem Dreier-Sandwich, sage ich mal, da drin tatsächlich auch zusammenpasst. Also eigentlich ist ja, um so ein bisschen vorab zu greifen, ein Ergebnis unserer Forschung, es braucht tatsächlich noch weitere Arbeiten, oder? Vielleicht eine Instanz oder eine Möglichkeit, die Zusammengehörigkeit oder die Übereinstimmung von Text und Ablauf irgendwie zu prüfen. Hast du da schon mal, bist du da auf etwas gestoßen oder hast du eine Vorstellung aus deiner Sicht oder vielleicht auch einfach nur einen Wunsch, wie du dir das vorstellen würdest?
Also die Überprüfung, dass der Code tatsächlich übereinstimmt mit dem, was textuell vereinbart ist, das ist ein anspruchsvolles Unterfangen. Dafür gibt es ja auch Dienstleister, die eben solches Code-Auditing machen. Letztendlich aus rechtlicher Sicht ist das eine wertende Vorgehensweise, weil das, was programmiert ist in Wenn-Dann-Logik, in Zahlen 0 und 1, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ist ja nie das, was wir in menschlicher Sprache ausdrücken würden. Das heißt, es gibt schon allein aufgrund der Semantik, aufgrund der Ausdrucksweise beziehungsweise dann Programmierweise Unterschiede. Letztendlich muss man genau schauen, für was wird dieser Smart Contract verwendet und welchen Zweck soll er erfüllen, welche Leistungserbringung soll am Ende automatisiert erfolgen und wird das adäquat abgebildet? Sprich nicht eins zu eins, aber so, dass die rechtlichen Wertungen umgesetzt sind. Und dafür haben wir jede Menge Arbeiten geleistet, die sich auch in unserem öffentlichen Experimentierfeld und in unserem Repository anschauen lassen, ausprobieren lassen und die da öffentlich zur Verfügung stehen, um die vielleicht auch auf andere Anwendungsfälle hin zu überarbeiten. Wir haben Rollen- und Berechtigungskonzepte aufgestellt. Letztendlich, wenn externe Entitäten handeln sollen, dann brauchen wir dafür digitale Identitäten. Das heißt, jede Maschine oder auch jeder Mensch, der in der physischen Welt agiert, muss mit Authentifizierungsmechanismen ausgestattet sein. Dafür verwenden wir Zertifikate, Signaturen und Siegel. Und zusammen mit dem Rollen- und Berechtigungskonzept und den Transaktionen, die ganz konkret für den Anwendungsfall designt werden müssen, kann dann der Smart Contract die eingehenden Ereignisse verarbeiten und wenn jeweils die erforderlichen Ereignisse als Transaktionen eingegangen sind, dann eben auch eine Leistungserbringung auslösen, zum Beispiel die Zahlung des Entgelts eines Vertrags.
Das ist ja jetzt in unserem Kontext ja absolut möglich. Wir bewegen uns ja im Rahmen der Emission Blockchain. Das heißt, wir wissen, wer die Teilnehmer unseres Netzwerkes sind, wer die Partner sind, die diese Knoten halt beherbergen und auch zur Verfügung stellen. Wir sind in der Lage, Identitäten durch Zertifikate zu verteilen in unserem Netzwerk und vielleicht zukünftig auch sowas wie ein Smart Contract TÜV oder sowas einzuführen, der dann sagt, ja, wir haben geprüft, Inhalt und maschinelle Ausführung stimmt überein. Nichtsdestotrotz ist es ja in der freien Wildbahn auch so, es gibt jede Menge Ethereum Smart Contracts, es werden lustig Programme geschrieben, es werden ja Assets, hinter denen Menschen eine gewisse Menge an Geld spekulieren, muss man ja dazu fairerweise sagen, das ist ja nicht wirklich Geld in dem Sinne, deswegen ist ja der Markt auch so volatil. Entspricht das denn noch einem echten Geschäftsgebaren? Also wenn man jetzt mal ganz hart draufschauen würde, mit einer Lupe draufschauen würde, sind diese ja, Geschäfte, die da in Ethereum-Blockchain und anderen Blockchains umgesetzt werden, in Smart Contracts überführt werden, sind die überhaupt rechtsgültig?
Ich denke, das kann man sehr einfach beantworten mit, ja, sie können rechtswirksam und verbindlich sein. Du spielst darauf an, es werden sehr viele verschiedene Programme derzeit geschrieben, insbesondere für Ethereum-Blockchain, aber auch für andere Blockchain-Technologien. Ja. Und du hast vorhin auch schon mal erwähnt, es gab damals diesen DAO-Fall, wo eben das, was programmiert war, dafür ausgenutzt wurde, um dann an Vermögenswerte zu kommen, was so gar nicht gedacht war. Das ist der sogenannte DAO-Hack. Aber wie du ja auch oftmals betonst, letztendlich handelt es sich dabei um eine Programmierung zusätzlich zur Blockchain. Vielleicht kann man es mit einer App vergleichen, aber nicht an sich um ein Problem, was die Blockchain, der Blockchain immanent ist. Hinsichtlich der Relevanz und ob das rechtsverbindliche Verträge sein können, kann man aktuell sehr viele Entwicklungen beobachten, die zeigen, wie viel Potenzial da drin ist und dass das auch von den Marktakteuren ernst genommen wird. Zum Beispiel kann man erwähnen, dass große Wirtschaftsunternehmen inzwischen auch auf DLT-Basis erhebliche Transaktionen ausführen. Zum Beispiel zu erwähnen die Siemens-Anleihe, die als erstes elektronisches Wertpapier auf DLT-Basis begeben wurde, immerhin mit einem Volumen von 60 Millionen Euro und einer Laufzeit von einem Jahr. Und das zeigt, dass das durchaus ernst zu nehmen ist und eben auch rechtlich verbindlich. Wir sind in der EU auf dem Weg, eine herausragende Rolle, was Regulierung dieser Märkte anbelangt, einzunehmen. Wir haben zum einen die Regulierung Markets in Crypto Assets, sogenannt MiCA, die nun in Kraft tritt. In Deutschland auf nationaler Ebene haben wir das Gesetz über elektronische Wertpapiere und das zeigt, dass das durchaus ernst genommen wird, sowohl was Assets anbelangt, die ausschließlich digital existieren, als auch eben um einen Rechtsrahmen für Dienstleistungen und für Beteiligung an solchen verteilten Netzwerken zu schaffen, die eben auch physische, reale Assets zum Gegenstand haben können.
Ja, sehr spannende Entwicklung. Jetzt fällt mir dabei ein, jetzt haben wir noch, also wir haben jetzt einmal den Smart Contract als Vertrag zwischen Parteien quasi in der tiefsten Stufe in Doing gesehen. Wir haben dank seiner Ausführungen jetzt nochmal geschaut, was oben von oben herabkommt, quasi vom Gesetzgeber her. Aber du hast vorhin noch was ganz Interessantes gesagt, und zwar, man muss sich ja auch irgendwie darauf einigen, was jetzt quasi der Vertrag ist. Und ich denke, auf dieser Ebene gesehen muss man sich sicherlich auch irgendwie darauf einigen, welche Informationen nehme ich denn an? Wir haben nämlich gerade auch über Vertragserfüllung gesprochen. Das heißt, es müssen auch irgendwie Informationen entlang des Prozesses mit in diesen Smart Contract einfließen, wie eine bestimmte Bedingung ist jetzt erfüllt. Und ich stelle mir so die Anfangszeiten von eBay vor, das war ja auch eine offene Plattform, und dann kam irgendwann welche automatischen Bietverfahren, und dann hieß der erste, nee, das habe ich aber gar nicht gesagt, das war nur der Automat und ich war das ja gar nicht, wo dann halt quasi diese Informationseinflüsse gar nicht ja akzeptiert worden sind. Das heißt, es fehlt eigentlich so auf der mittleren Ebene jetzt doch noch mal irgendwie so eine Regulierung, quasi eine Spielregeln, wie man miteinander klarkommen möchte.
Ja, die Spielregeln, die setzen die Parteien auf. So wie das immer im Bereich gilt, wo Verträge und Vertragskonditionen frei ausgehandelt werden, also dort, wo kein zwingendes Recht existiert, können die Parteien sehr frei von ihrem Gestaltungsspielraum Gebrauch machen. Und zu diesem Zweck empfiehlt es sich, Rahmenverträge zu schließen. Und ebenfalls erforderlich ist, wenn das Ganze auf einer Plattform betrieben und ausgeführt werden soll, dass die Plattformbedingungen wirklich gut konzipiert werden und für alle Beteiligten dann transparent sind. Für den Bereich Industrie 4.0 haben wir das bereits im Rahmen unserer Forschung als Arbeit geleistet. Das ist öffentlich verfügbar. Auf der Homepage von der Plattform Industrie 4.0 gibt es Musterbedingungen für solche Plattformverträge. Das betrifft die Regelungen zwischen dem Nutzer der Plattform und dem Plattformbetreiber, aber auch Regelungen zwischen den Plattformnutzern untereinander. Und dann, so wie du gesagt hast, empfiehlt es sich, dass die Beteiligten hinsichtlich der Verwendung von Smart Contracts Rahmenverträge schließen. Denn es muss ja schließlich geregelt sein, wer ist für was verantwortlich, was muss technisch von den Beteiligten geleistet werden, was muss im Rahmen einer Überprüfung sichergestellt werden. Und genau dieses Zusammenwirken, diese Verantwortlichkeiten, auch die Risikotragung und letztendlich das, was du vorhin gefragt hast, was soll eigentlich gelten, der textuelle Vertrag oder der Code und was passiert, wenn dort Differenzen auftreten, all das sollte in einem Rahmenvertrag geregelt sein.
Vielen Dank für deine Ausführungen, Marc. Jetzt haben wir tatsächlich von den einfachen, maschinell ausführbaren Wenn-Dann-Bedingungen über ja, Verträge zwischen Parteien, Rahmenbedingungen bis hin zu Vorgaben vom Gesetzgeber tatsächlich eine von der technischen Ebene immer weiter zur juristischen Ebene steigenden Fahrt uns hier betrachtet. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für deine Ausführungen und Erläuterungen. War wieder ein spannender Talk, wie immer mit dir. Ich würde dir gerne nochmal das Schlusswort überlassen und bedanke mich für den Talk heute.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch und ich kann an der Stelle nur verweisen auf die weiteren Module, die auch im Rahmen von dieser Podcast-Reihe verfügbar sind. Die Verwendung von Blockchain-Technologie und Smart Contracts wirft ja diverse rechtliche Fragen auf, zum Beispiel auch Fragen des Datenschutzes, des Geschäftsgeheimnisschutzes und dazu gibt es auch Beiträge, die empfehle ich ebenfalls zu hören.
Vielen Dank.
Auf bald!